HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Europa hat gewählt. Ergebnisse, Hintergründe, Analysen.
Eine Wahlbeteiligung von rund 51% im Schnitt in der ganzen EU, das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht sonderlich viel, aber wir müssen dran denken, es war eine Europawahl und da sind die Wahlbeteiligungen bisher immer deutlich niedriger gewesen als bei nationalen Wahlen. Andreas Meyer-Feist, unser Korrespondent in Brüssel heute Morgen. 51%, haben wir diesen Durchschnittswert auch in etwa so in allen 28 EU-Ländern ähnlich oder gibt es da große Ausreißer?
Nein, und das ist das Erstaunlichste an dieser Wahl, dass wirklich europaweit die Menschen an die Urnen gegangen sind. Es gibt eine Ausnahme, das muss man sagen. Im ärmsten EU-Land Bulgarien war die Beteiligung niedriger als vor 5 Jahren, aber überall sonst deutlich höher. Und das ist auch eine große Überraschung. Damit hat man hier in Brüssel nicht unbedingt gerechnet.
Die Ergebnisse sind da seit der Nacht. Die EVP, die Europäische Volkspartei, ist wieder die stärkste Fraktion geworden. Dahinter die Sozialisten und an dritter Stelle die Liberalen. Als nächstes geht es jetzt ja dann darum, Bündnisse zu bilden, um eine Mehrheit zu kriegen für den einen oder anderen Kandidaten, der EU-Präsident werden soll und will. Was ist denn da jetzt möglich?
Ja, möglich ist natürlich vieles, weil die Christdemokraten weiterhin stärkste Kraft im Europaparlament sind. Also es ist zwar so, dass zum ersten Mal sie nicht zusammen mit den Sozialdemokraten als große Volksparteien eine Mehrheit bilden können, wie das in der Vergangenheit der Fall war, also auch gemeinsam Politik machen können oder auch Positionen besetzen können, sondern das wird schwieriger. Sie brauchen einen dritten Partner und Manfred Weber, das ist der Spitzenkandidat der Christdemokraten, der hat schon gesagt, er möchte natürlich EU-Kommissionschef werden. Darum geht es jetzt und dafür braucht er die Grünen oder die Liberalen. Und die Verhandlungen gehen jetzt los. Das wären komplizierte Verhandlungen. Das Parlament ist zersplitterter. Es könnte auch ganz anders kommen. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt ja nicht nur Manfred Weber, sondern auch noch Franz Timmermans von den Sozialdemokraten und Margrethe Vestager. Die ist ja schon Mitglied der Europäischen Kommission von den Liberalen. Die will auch ihren Hut in den Ring werfen. Also es wird sehr spannend.
Großes vorgehabt, muss man wirklich sagen. Vor der Wahl haben ja die Rechtspopulisten in ganz Europa, die haben sich bemüht, zusammenzuarbeiten für die Wahl, von der italienischen Lega über die österreichische FPÖ, den französischen Rassemblement National bis hin zur deutschen AfD. In Deutschland hat der AfD jetzt um fast 4% zugelegt im Vergleich zur vorigen Europawahl und 11% geholt. Wie haben die vergleichbaren Parteien abgeschnitten in den anderen EU-Ländern?
Also wenn man sich mal das ansieht, die Sitzverteilung dann auch im künftigen Europaparlament, da ist das Bild doch schon etwas differenzierter. Also man kann ganz klar sagen, dass proeuropäische Bewegungen zugelegt haben, Liberale und vor allem die Grünen. Und dass es auf der rechten Seite bei den Rechtspopulisten nicht so einfach ist. Also wenn man sich zum Beispiel Geert Wilders von den Niederlanden anguckt, die bleiben auf einem relativ niedrigen Niveau. Oder die Finnen, stramm rechtspopulistisch auf Platz 5. Die AfD unter ihren Erwartungen. Natürlich, Viktor Orban hat zugelegt, Matteo Salvini in Italien hat das aber auch erwartet, sich noch mehr versprochen. Marine Le Pen hat die Nase vorne. Man muss auch sagen, dass sie nicht so viel Stimmen bekommen hat für ihre Partei als bei den letzten Europawahlen. Und so stark wird das nicht sein. Entscheidend ist, können sie sich auf eine gemeinsame Fraktion einigen. Und da gibt es hier große Zweifel, dass das gelingen kann.
Eberhard Nembach aus unserer Politikredaktion ist heute Morgen die ganze Zeit mit im Studio und wir haben eben auch eine Menge Fragen mit ihm noch zu besprechen. Vor der Wahl, Eberhard, hat es ja immer wieder geheißen, das ist die Klimawahl. Damit ist viel Wahlkampf gemacht worden, vor allem von den Grünen, aber nicht nur von den Grünen, muss man auch sagen. Wie siehst du das? Ist das wirklich so das entscheidende Thema gewesen?
Also das sehen zumindest die Verlierer so. Ich habe einen Tweet gesehen von Thorsten Schäfer-Gümbli aus Hessen, noch SPD. Er zieht sich ein bisschen aus der Politik jetzt langsam zurück und hat bald einen neuen Job. Er hat gesagt, beim Klima konnten wir offenbar nicht punkten. Übrigens auch Christian Lindner, FDP-Chef, hat gestern gesagt, wir konnten uns nicht durchsetzen. Bei diesem entscheidenden Thema waren wir nicht so stark. Wir hatten Bildung, Digitalisierung. Das waren die Themen, die nicht diese Rolle gespielt haben. Es waren ja nicht nur die Grünen, die damit Wahlkampf gemacht haben, sondern es kam sozusagen ja auch von außen. Man könnte ja sagen, Greta Thunberg hätte wahrscheinlich die Grünen gewählt, wenn sie in Deutschland stimmberechtigt wäre. Also man sah die Freitagsdemonstrationen mit Schülern auf der Straße zum Thema Klimaschutz. Ganz zuletzt gab es ja noch das YouTube-Video von Rezo, einem YouTuber, der sehr deutlich auf das Thema Klimawandel gesetzt hat. Und es waren nicht nur junge Leute, die das geschaut haben, millionenfach angeklickt haben. Also dieses Thema kam auch von außen in diesen Wahlkampf. Die großen, oder man könnte sagen bisher großen Parteien, haben ja eher darauf gesetzt zu sagen, das ist eine Schicksalswahl, geht hin, stärkt Europa. Da kann man sagen, das hat funktioniert, aber es sind eben auch die stark geworden, die sich für Klimaschutz sehr stark einsetzen.
Auf jeden Fall hat dieses Thema Klimapolitik wohl zu einer ziemlich deutlichen Wählerwanderung beigetragen, oder?
Ja, wenn man schaut, wo die SPD eigentlich verloren hat, dann stehen die Grünen ganz oben, das muss man sagen. Also da sind viele zu den Grünen abgewandert. Das geht der Union auch so. Wir reden immer über die SPD als Verlierer dieser Wahl. Wenn man drauf guckt, hat natürlich die Union auch verloren. Der CSU geht es in Bayern nicht ganz so schlecht wie der CDU im Rest des Landes. Das mag vielleicht auch ein Manfred-Weber-Effekt sein, aber man muss sagen, es ist auch für die CSU ein verheerend schlechtes Ergebnis. Es sind beide großen, bisher großen Parteien ziemlich klein gemacht worden. Und die Grünen sind eben das ist ja auch historisch, zweite Kraft in einer bundesweiten Wahl geworden.
Vielen Dank, Ebert Nembach, für den Moment. Politikredakteur von uns von HR Info. Er ist den ganzen Morgen hier bei uns im Studio und wir analysieren die ganze Wahl immer weiter. Es war eine Europawahl gestern, aber natürlich hat sie auch eine nationale Bedeutung, hat eben auch schon angeklungen bei Eberhard Nembach. Allein schon deshalb, weil eben viele Themen nicht nur europäische Themen sind, sondern natürlich auch deutsche oder auch hessische am Ende. Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Und eine Europawahl hat eben auch immer eine nationale Bedeutung, weil sie gerne von den Wählern auch benutzt wird, um auszudrücken, wie zufrieden oder unzufrieden sie eben gerade sind mit der eigenen Regierung. Christoph Brössel in unserem Hauptstadtstudio. Was sagt uns denn das Europawahlergebnis im Hinblick auf die Große Koalition in Berlin?
Naja, das ist schon eine Klatsche für die Große Koalition. Sie haben es ja eben angedeutet, starke Verluste bei der SPD, aber eben auch Verluste bei der Union. Und deswegen stellt sich natürlich in beiden Parteien jetzt die Frage, wie konnte es dazu kommen? Für die SPD ist das besonders bitter. Sie ist jetzt nur noch drittstärkste Kraft bei diesen Wahlen geworden. Und man hat vorher immer über die 20%-Grenze gesprochen, die ja so bedeutend sein könnte beim Ausgang dieser Wahl für die SPD. Jetzt ist es bei 15,8 rausgekommen. Und dann auch noch Bremen verloren. Personelle Konsequenzen, die Debatte, die war ja schon vor den Wahlen angeklungen. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, wie das heute am Tagesverlauf weitergeht, wenn die Parteigremien zusammenkommen, wie da die Stimmung ist. Vizekanzler Scholz und Generalsekretär Klingbeil, die haben gestern schon versucht zu sagen, nein, bloß keine personellen Konsequenzen, die Debatte darum, damit zerlegen wir uns nur noch mehr. Es muss jetzt eine inhaltliche Analyse erfolgen.
Aber da höre ich so bei Ihnen ein bisschen raus. Sie halten es durchaus für möglich, dass Andrea Nahles nicht mehr allzu lange Parteichefin ist.
Ich finde das im Moment sehr schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass das ein Fehler wäre, wenn die SPD jetzt Andrea Nahles absetzen würde als Parteichefin. Ich glaube, es kommt in der Tat auf die Inhalte an. Ich glaube auch, dass viele Wähler deutlich gemacht haben, worauf es ihnen ankommt, nämlich Klimapolitik und vor allem auch die Zögerlichkeit der Großen Koalition. Und da muss man reagieren. Und es ist, glaube ich, noch ein weiterer Punkt sehr deutlich geworden. Das ist, dass wir hier einen, ich will nicht sagen Aufstand, aber doch einen deutlichen Weckruf der jungen Generation wahrnehmen konnten. Das hat mit den Themen zu tun, Fridays for Future, aber auch dieses Rezo-Video. Und das zeigt, dass die Parteien ein tieferes strukturelles Problem haben, dass sie sich jünger aufstellen müssen, dass dieses Look and Feel nicht mehr funktioniert. Bei den Grünen sieht man das, da sind jüngere Politiker am Start. Und das ist ein wirkliches Problem bei diesen großen Parteien CDU, CSU und SPD.
Ja, die Grünen freuen sich jetzt, aber man muss sich natürlich auch fragen, die nächste Bundestagswahl ist noch eine ganze Weile hin. Was nutzt den Grünen jetzt bundespolitisch gesehen dieses Ergebnis?
Ja, das ist ganz richtig. Die Frage stellt sich, was ihnen das jetzt bundespolitisch nutzt. Ich meine, man kann jetzt zurückblicken und sagen, ja, Jamaika wäre es wahrscheinlich gewesen. Der Wähler hätte es gerne gesehen. Ich sehe auch ein Stück weit Bestätigung jetzt in diesem Wahlergebnis daran, dass man die Grünen gerne in der Regierungsverantwortung gesehen hätte. Aber das ist vergossene Milch. Und es ist in der Tat noch ein langer Weg. Und das sieht man auch an den Äußerungen, dass das innerhalb der Grünen Partei so gesehen wird. Wenn Habeck gestern sagt, das sei eine Sensation, dieses Wahlergebnis, die uns ein Stück weit den Atem nimmt, dann zeigt das dieses Gefühl bei den Grünen. Man freut sich auf der einen Seite, aber man ist eben auch sehr andächtig angesichts dieses Zuspruchs, den man bekommt. Und das muss man umsetzen. Und das ist natürlich aus der Opposition heraus immer schwieriger.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf die SPD, denn einen Wechsel in der Bundesregierung wird es ja auf jeden Fall geben, weil Justizministerin Katharina Barley ins Europaparlament geht. Sie ist ja die Spitzenkandidatin der SPD gewesen. Wer wird ihr denn nachfolgen als Ministerin?
Das ist noch offen, da gibt es wenig Gerüchte, wer ihr da genau nachfolgen könnte. Es wird jetzt diese Umbildung geben, das war auch dann immer Anlass, darüber nachzudenken, ob es vielleicht eine größere Kabinettsumbildung geben könnte. Ich sehe das im Moment nicht, dass es dazu kommen könnte, auch wenn andere Minister ja kritisiert worden sind, beispielsweise Wirtschaftsminister Peter Altmaier oder auch die Bildungsministerin Karliczek. Ich glaube, dass da auch Bundeskanzlerin Merkel jetzt eher darauf achtet, eine Kontinuität herzustellen und es wahrscheinlich nur zu einer personellen Neubesetzung beim Justizministerium kommen wird.
Christoph Rössel, vielen Dank, unser Korrespondent heute Morgen in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Europa hat gewählt, Ergebnisse, Hintergründe, Analysen, das Thema, das einzige Thema heute Morgen bei uns.
HR Info, das war das Thema heute Morgen. Europa hat gewählt. Ergebnisse, Hintergründe, Analysen.
Schauen wir aufs deutsche Ergebnis dieser Europawahl. Sven Simon ist der hessische Spitzenkandidat gewesen für die CDU, Juraprofessor in Marburg und zieht jetzt dann zum ersten Mal ein ins Europaparlament und wird dann als CDU-Mann für die Fraktion der EVP im Parlament sitzen für die Europäische Volkspartei. Guten Morgen, Herr Simon.
Schönen guten Morgen, Herr Höhmann.
Ihre Partei, die CDU, hat gestern stark verloren, -7,4%. Aber wir wollen es gleich mal europäisch sehen. Die EVP insgesamt hat stark verloren. Meinen Sie, es reicht noch, Ihren Kandidaten Manfred Weber durchzukriegen als Kommissionspräsidenten?
Ja, davon gehe ich aus. Die CDU ist in Deutschland, in Hessen die stärkste Kraft. Aber die EVP, wenn wir es europäisch sehen, ist auch mit Abstand die stärkste Kraft. Insofern gehe ich heute fest davon aus, dass Manfred Weber der nächste Präsident der Europäischen Kommission werden wird.
Wobei die Abstände deutlich kleiner geworden sind und Sie haben keine Mehrheit mehr gemeinsam mit der sozialistischen Fraktion im Europaparlament. Also die Große Koalition wäre sowohl in Berlin nicht mehr möglich mit diesem Ergebnis, aber eben auch im Europaparlament nicht mehr.
Ja, das ist richtig. Wir werden einen dritten Partner brauchen. Davon bin ich realistischerweise auch vor der Wahl ausgegangen. Das werden aller Voraussicht nach, wenn es da zu Koalitionsverhandlungen kommt, die Liberalen sein. Davon gehe ich eigentlich derzeit aus, dass das die realistischste Variante ist.
Möglicherweise sind die Liberalen aber jetzt auch so stark und strecken ihre Fühler nach ganz anderen Fraktionen aus, dass sie die Liberalen aus deren Sicht sie gar nicht brauchen.
Halte ich eher für unwahrscheinlich, weil die Schnittmengen dann doch geringer sind als mit EVP und Sozialdemokraten.
Und ein Bündnis mit einer rechtsnationalen Fraktion schließen Sie aus?
Das schließe ich absolut aus, ja.
Und wenn es ohne die nicht ginge, um Ihren Kandidaten durchzukriegen?
Nein, das halte ich für völlig ausgeschlossen. Das ist auch immer gesagt worden, dass mit Rechtsnationalen keine Koalition eingegangen wird. Da hat sich Manfred Weber immer klar dazu geäußert. Das ist, glaube ich, auch richtig. Wenn wir uns die Situation in Österreich anschauen, muss das ausgeschlossen sein.
Manfred Weber hat sich da klar geäußert, aber die Meinungen innerhalb der EVP sind da doch relativ vielschichtig, würde ich mal sagen.
Ja, es ist richtig, dass die europäische Sichtweise nicht die deutsche ist. Das müssen wir ein Stück weit auch in Deutschland lernen. Aber aus deutscher Perspektive halte ich das für sehr klar.
Jetzt hat es oft geheißen, das sei die Klimawahl, diese Europawahl. Haben Sie das auch so empfunden?
Jedenfalls hat das Thema Klimaschutz eine sehr große Rolle gespielt. Die CDU hat in Hessen weniger verloren als bundesweit. Insofern ist es vielleicht auch hier ein Stück weit gelungen, dass ich ja immer gesagt habe im Wahlkampf, wir wollen eine kluge Klimaschutzpolitik. Das Thema Klimaschutz ist ein wichtiges Thema. Wir müssen es nur klug machen, wenn wir Vorbild sein wollen in der Welt. Es nutzt gar nichts, uns industriell zu ruinieren, Arbeitslosigkeit zu produzieren, dann wird uns niemand folgen in der Welt. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema gewesen. Das ist richtig und es ist auch eine der größten Herausforderungen. Das stimmt schon.
Trotzdem haben Sie verloren. Liegt es an der Klimapolitik oder vielleicht noch an einem anderen Thema?
Naja, das ist sicherlich immer ein Bündel an Themen. Aber das stand schon sehr stark im Vordergrund. Und die Themen, bei denen die CDU traditionell große Kompetenzwerte beigemessen bekommt, haben keine so große Rolle gespielt. Das liegt unter anderem auch daran, dass es natürlich uns wirtschaftlich sehr gut geht in Deutschland, dass wir erfolgreich regiert haben auf Bundesebene und in Hessen, dass die Arbeitslosigkeit gemessen am Rest Europas sehr gering ist. Und das spielt dann schon auch eine Rolle, dass die Themen, in denen die CDU hohe Kompetenzwerte beigemessen bekommt, nicht die Rolle gespielt haben im Wahlkampf.
Was meinen Sie, inwieweit hat Ihnen diese Videoanalyse, diese fast einstündige Videoanalyse des YouTubers Rezo jetzt in der letzten Woche vor der Europawahl geschadet?
Naja, sicherlich kann man nicht ausschließen, dass auch das einen Einfluss gehabt hat. Mir ist wichtig dabei, dass wir grundsätzlich ein ganz anderes Medienverhalten haben und dass das für die Demokratie schon eine Herausforderung ist, dass wir uns auch darauf einstellen müssen. Das, was wir früher gekannt hatten an Mediendemokratie, wird so von jungen Menschen nicht mehr wahrgenommen, die Angebote, die es gibt. Und da müssen wir uns schon auch umstellen, dass wir darauf reagieren und auch die neuen Medien einsetzen und nutzen, um unsere Themen nach vorne zu bringen. Da müssen wir besser werden, dass wir die Inhalte eben auch da kommunizieren. Ich glaube nicht, dass das einen Riesenausschlag gegeben hat. Das Thema ist ein bisschen gehypt worden auch am Schluss. Aber natürlich hat auch sowas Einfluss auf eine Wahl.
Aber verstehe ich Sie da richtig? Sie sehen das jetzt eher als ein Kommunikationsproblem und ein Problem, welches Medium man eben wählt, um seine Inhalte zu transportieren, und weniger eines der politischen Inhalte? Denn man muss ja schon sagen, jeder dritte Erstwähler hat grün gewählt bei dieser Wahl.
Ja, es ist, also davon bin ich nach wie vor fest überzeugt, schon ein Kommunikationsproblem, aber es ist auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, dass wir bei den Politikfeldern, die wir ja uneingeschränkt für wichtig halten. Ich meine, das Thema Klimaschutz hat bei allen Parteien, außer bei einer, eine große Rolle gespielt. Und dennoch ist aber eben...
Aber nicht überall die gleich große.
Ja, nicht überall die gleich große. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Aber die Frage ist ja vielmehr, es ist noch nicht gelungen, dass man, wenn man Klimaschutz erfolgreich machen will, muss man Ökonomie und Ökologie zusammenbringen. Und dazu braucht es Konzepte, von denen bin ich überzeugt, wir die besseren haben als die Grünen. Denn es hilft ja nichts, wenn wir das Thema so angehen, dass wir die Menschen nach rechts und links, die Populisten, verlieren.
Sven Simon, vielen Dank. Hessischer Spitzenkandidat von der CDU, der jetzt zum ersten Mal ins Europaparlament einzieht, nach der Wahl gestern. Ebert Nembach aus unserer Politikredaktion hat mit zugehört, ist den ganzen Morgen hier mit uns im Studio, sodass wir auch dieses Gespräch, zum Beispiel dieses Interview, gleich nochmal ein bisschen weiter drehen können, ein bisschen weiter analysieren. Eberhard, machen wir mal da gleich da weiter, wo wir jetzt eben aufgehört haben, nämlich mit diesem YouTuber Rezo und seiner einstündigen Videoanalyse der Regierungspolitik der Großen Koalition. Wie siehst du das? Hat das wirklich geschadet oder inwieweit kann man das überhaupt beziffern vielleicht?
Also man wird es wahrscheinlich noch analysieren müssen, das war ja sehr knapp vor der Wahl, aber ehrlich gesagt fast 10 Millionen Klicks, das ist nicht nichts, das ist schon viel, und es waren nicht nur junge Leute, die sich das angeschaut haben, die auch die Diskussionen in die Familien hineingetragen haben. Es ist ja auch ein Trend, es gab vorher schon die Fridays for Future Demonstrationen, auch da haben viele Parteien, die ehemals großen, könnte man sagen, unter jungen Leuten sind die gar nicht mehr so groß, Union und SPD, schwach reagiert, muss man sagen. Also sie haben, und bis hin zu Christian Lindner, der gesagt hat, das sollte man vielleicht den Profis überlassen. Das war eine Haltung, die viele nicht akzeptiert haben. Die CDU namentlich hat auf dieses YouTube-Video erst gar nicht reagiert. Dann wollte ein junger Unionist ja was machen, Philipp Amthor. Dann durfte er sein Antwortvideo nicht veröffentlichen. Dann gab es ein 11-seitiges PDF. Also Kommunikation sieht anders aus eigentlich 2019. Das hat Sven Simon ja eben eingeräumt. Aber auch thematisch muss man sagen, die Bundesregierung, die Große Koalition, hat in den letzten Wochen auch auf EU-Ebene eher gebremst als beschleunigt. Sie ist von anderen, etwa von Emmanuel Macron, eher unter Druck gesetzt worden, mehr Klimaschutz zu machen. Also es geht schon auch um die Inhalte. Und wenn wir jetzt mal wirklich auf die Wählerwanderung gucken, es sind über 1,2 Millionen Wähler von der SPD zu den Grünen gewandert, aber auch über 1,1 Millionen Wähler von der Union zu den Grünen gewandert. Die haben genauso verloren, bloß weil sie jetzt noch vor der SPD liegen, kann man nicht sagen, sind sie die Sieger. Sie haben vielleicht ein blaues Auge bekommen im Gegensatz zur SPD, die wirklich ein Desaster erlebt. Aber die Grünen sind die großen Sieger. Sie sind erstmals, das ist historisch, bei einer bundesweiten Wahl auf Platz 2. Im Grunde kommt niemand mehr an ihnen vorbei. Das gilt übrigens auch für Bremen, wo es ja auch einen historischen Sieg gibt für die CDU, die erstmals stärkste Kraft ist, unter Carsten Meyer-Heder, ein IT-Unternehmer, der ein Quereinsteiger ist und der gleich gesagt hat, wir können wunderbar mit den Grünen, da ist gleich die neue politische Linie, wir machen die Wirtschaft und die machen das Klima, das passt doch wunderbar zusammen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Sven Simon macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn er sagt, das ist vor allem ein Kommunikationsproblem gewesen, ja. Wir bedienen die falschen Kanäle?
Ich glaube schon, also ich glaube, die Erwartungen sind da größer. Sicherlich geht es auch ums Erklären, ums Reagieren. Also wenn ein 55-Minuten-Video im Netz steht, da muss man vielleicht auch tatsächlich reagieren können. Aber es ist schon so, dass, und das hört man jetzt auch, die Klimapolitik vielleicht doch schneller gehen muss. Man hat jetzt viele Wochen damit verbracht, zum Beispiel den Kohleausstieg zu verhandeln. Und da ging es eben sehr stark um die Zukunft von Kohleregionen in der Lausitz oder auch in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja alles richtig und das ist, wenn man es umsetzt, auch nötig. Aber es hat eben sehr lange gedauert und es sind immer die Jahreszahlen nach hinten verschoben worden. Es dauert noch ein bisschen länger. Gleichzeitig hat man das Problem, die deutsche Autoindustrie nicht zu sehr unter Druck setzen zu wollen mit immer neuen CO2-Vorgaben. Also da ist offenbar in der Bevölkerung, zumindest im jüngeren Teil der Bevölkerung, der weit überwiegend grün gewählt hat, eine andere Erwartung da.
Zu einem anderen Punkt aus dem Interview eben mit Sven Simon wollte ich dich nochmal ansprechen, Eberhard. Und zwar, wie realistisch schätzt du das ein, dass die EVP im Europaparlament jetzt wirklich Manfred Weber durchbekommt?
Also ich schätze es schon realistisch ein, weil übrigens auch die Grünen sagen, wir wollen dieses Kandidatenmodell. Wir finden, das ist demokratischer, als wenn das irgendwie vom Europäischen Rat, von den Staats- und Regierungschefs ausgekungelt wird und irgendein Kandidat, ein Mensch, den in der Bevölkerung niemand kennt, das plötzlich wird. Aber da gibt es noch Margrethe Vestager, die Dänin, die Wettbewerbskommissarin, die die Liberalen aufgestellt haben. Das wäre auch erstmals eine Frau. Da gibt es also die Andeutung, warum eigentlich Manfred Weber, warum nicht eine Liberale. Frans Timmermans von den Sozialdemokraten oder Sozialisten hat auch gut abgeschnitten in den Niederlanden. Ich glaube, ganz einfach wird das nicht. Manfred Weber hat eben auch in Deutschland kein so tolles Ergebnis erreicht, dass er wirklich als starker Kandidat auftritt. Aber es drängt die Zeit, weil noch diese Woche die Staats- und Regierungschefs sich darüber beugen und das Parlament sich möglichst positionieren sollte.
Eberhard Nembach aus unserer Politikredaktion. Herzlichen Dank. Wir haben nur ein Thema heute Morgen. Europa hat gewählt. Ergebnisse, Hintergründe, Analysen. Gleich noch mehr dazu.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Europa hat gewählt. Ergebnisse, Hintergründe, Analysen.
Es war zwar eine Europawahl, aber das rein deutsche Ergebnis mal für sich genommen ist immer auch ein Stimmungsbarometer für die Bundesregierung. Und genau mit der Absicht gehen bei Europawahlen eben auch viele zur Wahl. Deshalb, dieses Ergebnis wird vielen in der Bundespolitik zu denken geben, im Guten wie im Schlechten.
Am Tag danach heißt es Wunden lecken oder ein bisschen weiter genießen, je nachdem, um welche Partei es gerade geht. Auf jeden Fall steht die Wahlanalyse an. SPD-Chefin Andrea Nahles wollte nicht schönreden.
Die Ergebnisse, die wir bisher kennen, sind für die SPD extrem enttäuschend.
Gut möglich, dass die Sozialdemokraten nach der Bürgerschaftswahl in Bremen die Macht an die CDU abgeben müssen. Bei der Europawahl reichte es für die SPD nur noch für Platz 3 hinter Union und Grünen. Ein Desaster für eine Parteivorsitzende, die zwar nicht allein, aber vor allem in der Verantwortung steht. Wenn es um Nahles geht, wollte SPD-Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz von weitreichenden Konsequenzen aber nichts wissen.
Der Ruf nach personellen Konsequenzen führt nicht weiter.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht das genauso. Jetzt gehe es um Profilschärfung und darum, weiter für sozialdemokratische Themen zu kämpfen, sagte Klingbeil in den ARD-Tagesthemen.
Ich glaube, eine der größten Herausforderungen der SPD ist in der Tat, dass wir Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, dass wir den Menschen auch zeigen, dass wir konkret etwas für sie machen.
Auch in der Union herrscht trotz Bremen nicht nur Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das Wahlziel, stärkste Kraft bei der Europawahl zu werden, wurde zwar erreicht, die Stimmenverluste aber sind enorm. Als einen Grund dafür nannte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer,
dass wir bei den Themen, die bei den Menschen besonders wichtig waren, eben noch nicht die Antworten gegeben haben, die die Menschen wirklich überzeugen. Und das ist genau der Punkt, wo wir anfangen werden, richtig nachzuarbeiten.
CSU-Chef Markus Söder machte ebenfalls Defizite bei bestimmten Themen für das Wahlergebnis der Union mitverantwortlich.
Klar ist, wir müssen bei diesen Themen Umweltschutz und Klimawandel stärker zulegen und liefern.
Umweltschutz und Klima, die Grünen haben mit ihrem Leib- und Magenthema gepunktet. Vor allem bei Jüngeren und bei Erstwählern, betonte Grünen-Chefin Annalena Baerbock.
Wenn uns Leute zum ersten Mal wählen, dann müssen wir natürlich auch deutlich machen, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden können. Und vor allen Dingen jetzt beim Klimaschutz, aber gerade auch bei der Frage sozialer Zusammenhalt in Europa gemeinsam liefern.
Gemeinsam liefern tut das weiterhin auch die Große Koalition. Mit dieser Frage beschäftigen sich bereits FDP, AfD und Linke. Die Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, meinte,
wir müssen uns Gedanken machen, welche Regierung im Bund die GroKo ablösen wird. wird. Ihre Zeit ist quasi zu Ende.
Ähnlich sieht das AfD-Chef und Europawahl-Spitzenkandidat Jörg Meuthen.
Was wir hier erleben, ist ein historischer Prozess. Wir erleben zwei ehemalige Volksparteien in einem konsequenten Niedergang.
Könnte die Ära der Großen Koalition tatsächlich jetzt zu Ende gehen? Nein, daran glaubt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner nicht.
Ich glaube, die machen miteinander weiter.
Die Frage der Verantwortung dürfte sich heute erneut stellen, wenn der Wahlsonntag von Großer Koalition und Opposition nachgearbeitet und analysiert wird.
Anja Günther aus Berlin über die Europawahl bei uns in Deutschland.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Europa hat gewählt. Ergebnisse, Hintergründe, Analysen.
Bei uns in Deutschland hat die AfD leicht verloren an Stimmen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl. Aber die AfD hat gewonnen im Vergleich zur letzten Europawahl vor 5 Jahren. Und es gibt riesengroße Unterschiede dabei zwischen West und Ost, zwischen den Bundesländern in Ostdeutschland und denen im Westen. Regelrecht abgesahnt haben dagegen die rechtspopulistischen Parteien in manch anderen Ländern, in Großbritannien sowieso, in Frankreich auch, stärkste Kraft geworden und auch in Italien.
Damit haben sich die Kräfte in der italienischen Regierung umgekehrt. Aus dem Juniorpartner Lega ist über Nacht die dominierende Kraft geworden. Der Wahlsieger, Innenminister Matteo Salvini, gibt sich bescheiden. Über all die internen Querelen der vergangenen Wochen will er Gras wachsen lassen.
Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni.
Wir werden diese Stimmen nicht dazu nutzen, um interne Rechnungen zu begleichen. Mein Gegner war und bleibt die Linke, die in Italien und in Europa schlecht regiert hat. Unsere Koalitionspartner sind Freunde, mit denen wir ab morgen wieder ernsthaft regieren werden. Ohne weitere Angriffe, auf die ich schon in den vergangenen Wochen nicht reagiert habe. Wir werden uns den Koalitionsvertrag vornehmen und alle noch unerledigten Themen umsetzen. Steuersenkungen, Autonomie, das Sicherheitsdekret, die blockierten Großprojekte. Was so konstruktiv klingt, ist für die geschrumpfte Fünf-Sterne-Bewegung eine nur schwer zu schluckende Kröte. Denn die Aufzählung beinhaltet zahlreiche politische Forderungen von Matteo Salvini, die der Koalitionspartner bis jetzt jedenfalls nicht eins zu eins umsetzen wollte. Darunter sehr harte Maßnahmen zur Beschränkung der Einwanderung oder die Schnellzugstrecke von Italien nach Frankreich, die der Basis der Fünf-Sterne-Bewegung kaum vermittelbar sein wird. Salvini scheint also bereit zu sein, in Rom die Machtfrage zu stellen. Dabei kommt ihm gelegen, dass sein starkes Ergebnis durch massive Zugewinne bei den postfaschistischen Fratelli d'Italia begleitet wird. Deren Parteivorsitzende Giorgia Meloni steht schon bereit für eine rechte Regierung. Es gibt eine mögliche Alternative für die Regierung in Italien. Das haben die Italiener entschieden. Heute stellen die Lega und die Fratelli d'Italia, so wie wir das schon im Wahlkampf immer gesagt haben, eine alternative Mehrheit. Das ist das Signal, das uns die Italiener gegeben haben, indem sie die Lega und die Fratelli d'Italia gestärkt haben. Jetzt müssen sich die politisch Verantwortlichen entscheiden, ob sie diesem Fingerzeig der Italiener folgen wollen oder nicht. Wer auch immer Italien künftig regieren wird, das Land ist deutlich nach rechts gerutscht. Der Chef der italienischen Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, sagt, das sei gefährlich für Italien. Die italienische Regierung, die schon vor dieser Abstimmung paralysiert war, geht aus der Europawahl noch zerbrechlicher hervor, wegen innerer Spaltungen. Dabei nützt es ihm wenig, dass sein Partito Democratico nach Monaten des Niedergangs wieder zulegen konnte. Die Sozialdemokraten sind klar zweitstärkste Partei geworden. Sie liegen jetzt deutlich vor der Fünf-Sterne-Bewegung. Besonders bitter ist das Wahlergebnis für Silvio Berlusconi. Seine Forza Italia ist nur noch einstellig. Die Wahlbeteiligung lag mit 56% etwas unter dem Niveau von 2014.
Über 30% hat die rechte Lega geholt in Italien, die Partei von Innenminister Matteo Salvini. Tassilo Forchheimer ist unser Korrespondent in Rom. In Italien weniger, aber in Deutschland sind die großen Gewinner der Wahl eindeutig die Grünen. 20,5% der Stimmen haben sie geholt. Das ist fast doppelt so viel wie bei der Europawahl vor 5 Jahren. Und das ist auch noch mal mehr als bei den jüngsten Wahlen, die wir in Deutschland gehabt haben. Bundestag oder die diversen Landtage, die gewählt worden sind in letzter Zeit. Martin Häusling ist ein Abgeordneter der Grünen und aus Hessen im Europaparlament. Guten Morgen, Herr Häusling.
Ja, schönen guten Morgen.
Was machen Sie denn jetzt mit diesem für Sie großen Ergebnis in Brüssel? Können Sie dann endlich Ihre Landwirtschaftsreform durchsetzen, Ihre Vorstellungen von Klimaschutz und Energiewende?
Ja, das wollen wir doch hoffen, dass wir jetzt ein entscheidendes Wörtchen mitzureden haben. Man sieht ja, dass die großen Parteien keine gemeinsame Grundlage mehr haben fürs Weiterwursteln, sondern dass wir als Grüne da auch mitentscheiden, wer Kommissionspräsident wird. Und auch wichtig ist für uns natürlich die Themen, die dann eine Rolle spielen werden im nächsten Parlament.
Woran hat es gelegen, dass Sie so gut abgeschnitten haben? Nur an der Klimapolitik?
Nein, dass überhaupt das Thema Umwelt und Klima, aber auch, dass so viele junge Menschen doch ja auf die Straße gegangen sind und Druck gemacht haben. Was ich in vielen Wahlkampfveranstaltungen erlebt habe, ist, dass man es leid ist, dass viel drüber geredet wird über das Thema Klima und Umwelt und so wenig passiert. Das hat doch viele, gerade junge Menschen, motiviert zu sagen, wir wollen jetzt, dass sich endlich was ändert und nicht darauf warten, dass nochmal beraten wird und nochmal diskutiert wird, sondern wir müssen handeln und wir haben verdammt wenig Zeit, um sowas in eine andere Richtung zu bewegen.
Wie sehr hat Ihnen da jetzt in der letzten Woche vor der Wahl die Werbung des YouTubers Rezo genutzt?
Ja, wenn man sieht, dass es jetzt über 10 Millionen Klicks sind, da muss man natürlich sagen, ja, es gibt gerade in der jungen Generation ein großes Bedürfnis daran, auch mal sich zu äußern, auch in einer anderen Art, als bisher, man es bisher gewohnt ist. Und ich denke, es war für uns und für die Themen extrem wichtig, dass junge Menschen sich doch wahnsinnig politisiert haben, gerade in den letzten Wochen.
Mit diesem Ergebnis stehen Sie aber jetzt auch ziemlich unter Druck. Also ich meine, wenn Sie sich in den nächsten 5 Jahren, wie bisher auch, immer nur die Zähne ausbeißen an der EVP und an anderen Konservativen und die EU wieder nichts ändert an ihrer Landwirtschaftspolitik und Klimapolitik, was passiert dann mit Ihnen?
Naja, ich habe mir jetzt 10 Jahre die Zähne ausgebissen daran, dass gerade im Agrarbereich wenig Reformen passiert sind. Aber ich denke, mit dem Rückenwind, den wir jetzt haben, und der ist ja, damit sind wir ja nicht in Deutschland allein, wir haben ja auch in vielen anderen Ländern wie in Frankreich wirklich gute Ergebnisse erzielt, dann wird deutlich, da muss sich was ändern. Und derjenige, der oder diejenige, die Kommissionspräsident werden möchte, muss dann auch ein Reformpaket vorlegen. Das heißt jetzt auf jeden Fall, es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und das wird auch ein Maßstab sein für unsere Wahlentscheidung, wie wir am Ende entscheiden, ob wir und wen wir mitwählen zum Kommissionspräsidenten.
Sie haben gerade schon gesagt, in wenigen anderen Ländern, muss man allerdings dazu sagen, haben die Grünen auch ganz gut abgeschnitten, aber längst nicht so, wie jetzt Sie als die deutsche Grüne Partei. Ist das der kräftige Schwung, den die Grünen gerade haben, ist das so ein sehr deutsches Phänomen oder warum kommt die grüne Politik in wirklich sehr vielen anderen EU-Ländern so viel schlechter an?
Na, was heißt in sehr vielen anderen Ländern? Wir haben Probleme in Südeuropa und in östlichen Mitgliedsländern.
Ja, das sind eine ganze Menge.
Ja, das sind schon eine ganze Menge. Aber wenn man mal sieht, wir haben in Frankreich 13,7% bekommen bei einer Partei, die vor 5 Jahren fast in die Bedeutungslosigkeit versunken wäre.
Aber es ist auch das ein Riesenabstand zu ihren 20,5%.
Ja, man muss ja die politischen Verhältnisse jeweils, das spielt natürlich eine Rolle, wie Mitgliedsländer regiert werden. Es sind natürlich auch immer innenpolitische Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber insgesamt kann man schon sagen, da wo wir angetreten sind als Grüne, haben wir überall zugelegt. Und das ist schon ein ermutigendes Zeichen. Wir müssen, und das ist unsere Aufgabe in den nächsten 5 Jahren, natürlich auch in den Ländern, wo wir jetzt noch nicht vorkommen oder nicht stark vorkommen, da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir auch da das Thema setzen und auch Leute gewinnen, die für uns dann auch in die Wahlen ziehen.
Die Grünen haben es ja bisher offen gelassen, sich noch nicht ganz klar positioniert, wen sie jetzt unterstützen wollen als Kommissionspräsidentskandidaten. Meinen Sie denn, Ihre Klimaschutzpolitik und Ihre Landwirtschaftsreformen, die Sie anstreben, lassen sich wirklich durchsetzen mit dem deutschen Kandidaten von der CSU, Manfred Weber?
Also ich denke, Herr Weber ist ja keiner, wie man ihn von der anderen CSU-Seite manchmal kennt. Er ist durchaus ein besonderer, vernünftiger Verhandler. Er hat gestern Abend ja auch sehr deutlich gemacht, dass er sich inhaltlich auf uns zubewegt. Ob das reichen wird, das muss man einfach mal sehen. Entscheidend ist jetzt, dass die Mitgliedsländer klar machen, dass sie das Votum des Europäischen Parlaments nicht umgehen können und irgendjemand anders aufs Feld heben. Wir werden mit Herrn Weber reden, wir werden auch mit Herrn Timmermans reden. Das ist völlig klar, da finden ja die ersten Gespräche heute Abend schon statt in Brüssel.
Wenn Sie Weber unterstützen als grüne Fraktion im Europaparlament, fallen Sie dann nicht einer ganzen großen Menge von vor allem jungen Wählern in den Rücken?
Zu uns zählen am Ende die Inhalte. Das ist ja völlig klar. Wir würden ja selber nicht jemanden stellen können. Und beide Kandidaten, die jetzt am aussichtsreichsten sind, die werden wir auf den Prüfstand stellen. Und dann werden wir schauen, wo kriegen wir mehr Inhalte und wo können wir mehr von unseren Punkten umsetzen. Also dass uns dann die Leute enttäuscht weglaufen, das glaube ich nicht. Also wir haben ja auch in Hessen eine Koalition, wo viele gedacht haben, das wird nicht funktionieren, weil wir in erster Linie ganz klar die Inhalte nach vorne gestellt haben und nicht nur das Personal reden.
Martin Häusling, vielen Dank, Abgeordneter der Grünen aus Hessen im Europaparlament. Und deutlich zugelegt haben insgesamt im Europäischen Parlament nicht nur die Grünen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auf der anderen Seite auch nationalistische Parteien, rechtsradikale und auch rechtsextreme Parteien. Der FPÖ-Skandal in Österreich hat da offenbar nicht viel bewirkt, zumindest nicht außerhalb von Österreich. Und inwieweit die sich dann jetzt alle zu einer Fraktion zusammenschließen, müssen wir auch noch abwarten. Eberhard Nembach aus unserer Politikredaktion ist heute Morgen den ganzen Zeit mit im Studio bei mir und wir analysieren diese Wahl in ganz vielen Aspekten. Eberhard, wo haben rechtsnationale, Rechtspopulisten besonders stark gewonnen in Europa?
Na, ich würde sagen, die Liste führt wahrscheinlich Italien an. Da muss man sagen, dass Innenminister Matteo Salvini es geschafft hat, mit seiner Lega stärkste Kraft zu werden. Das könnte auch die Verhältnisse in der Regierung in Italien verändern, weil sein Regierungspartner, die Fünf Sterne, mächtig geschwächt ist. Er könnte da also jetzt Ansprüche stellen, auch eben auf seinen europakritischen Kurs durchsetzen. Da schauen viele jetzt auch in anderen Ländern auch durchaus Wirtschaftsvertreter mit Sorge drauf. Das ist also, denn Italien ist ein großes Land, ist ein gewichtiges, auch wirtschaftlich gewichtiges Land. Man muss sagen, dass zum Beispiel Viktor Orban in Ungarn für sein Fidesz-Bündnis, für seine Parteizuwächse hat verzeichnen können. Die FPÖ in Österreich hat zwar Verluste hinnehmen müssen, hat aber gejubelt, weil die bei weitem nicht so schlimm sind, wie man hätte erwarten können nach dem Ibiza-Video. Und es ist eindeutig so, dass Sebastian Kurz, der von der ÖVP, von der konservativen ÖVP zugelegt hat. Er hat also sozusagen die Frustrierten eingesammelt, ein historisches Ergebnis für seine Partei bekommen. Und er steht schon auch für eine Rechtsverschiebung der ÖVP. Er hat sie schon hin zur FPÖ verschoben und sieht sich darin jetzt auf jeden Fall bestätigt. Wenn wir mal gucken, in Belgien ist der Vlaams Belang auch eher eine Rechtspartei, sehr stark geworden. In Deutschland, muss man sagen, ist die AfD ja ein bisschen hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Und da hat Alexander Gauland, Parteichef, gestern selber gesagt, das kann schon auch was damit zu tun haben, dass viele dieses Ibiza-Video ja mit Ihnen, auch mit der AfD in Verbindung gebracht haben. Das war ein ganz klares Thema im Wahlkampf. Schaut her, so sind Rechtspopulisten wie die FPÖ. Das haben SPD und CDU deutlich gesagt. Also wählt nicht AfD, wenn ihr solche Leute nicht wollt.
Eberhard Nembach aus unserer Politikredaktion. Vielen Dank für den Moment.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Europa hat gewählt. Ergebnisse, Hintergründe, Analysen.
Europa hat gewählt und was dabei herausgekommen ist, dürfte der Großen Koalition der Bundesregierung einige Sorgen machen. Denn wenn das eine Bundestagswahl gewesen wäre, hätten Union und SPD jetzt keine Mehrheit mehr. Oder, wie es Linken-Chefin Katja Kipping ausdrückt,
die GroKo ist jetzt nur noch Mikro.
Die Union hat mächtig verloren, die SPD ist denkbar abgestürzt im Vergleich zur Europawahl vor 5 Jahren. Die bisher kleineren Parteien haben leicht gewonnen, aber keiner hat so zugewonnen wie die Grünen um 10,7 Prozentpunkte. Aber der Hauptgewinner dieser Wahl ist vielleicht die Wahl selbst. In Deutschland sind 61,4% der Wahlberechtigten zur Wahlurne gegangen, haben ihre Stimmen abgegeben. So viel wie schon sehr, sehr lange nicht mehr bei einer Europawahl.
HR Info. Kommentar.
Von unserem Hauptstadtkorrespondenten Matthias Reiche.
Eine gute Nachricht gibt es. Deutlich höher als in der Vergangenheit war das Interesse an dieser Europawahl. Es ist keine nationale Nebenwahl mehr. Themen wie Klimapolitik, Flüchtlinge oder Brexit haben den Kontinent spürbar politisiert. In Deutschland könnte die Beteiligung mit über 60% so hoch wie noch nie bei einer Europawahl gewesen sein. Die Abstimmung war in jedem Fall auch eine Richtungswahl, ob die Europäische Union zusammenrückt oder auseinanderdriftet. Und zumindest nach mehr EU sieht es nicht aus. Die meisten Parteien der Mitte, die bisher die Integration gestalteten, verloren an Zustimmung. Vor allem die Europäische Volkspartei mit der Union und die Sozialdemokratische Partei Europas geraten unter Druck. Daneben formiert sich ein neues liberales Spektrum um den französischen Präsidenten Macron, der allerdings geschwächt ist, weil ihm allen Anschein nach Marine Le Pen mit ihrer rechtspopulistischen nationalen Sammlungsbewegung in Frankreich den Rang ablief. Ohnehin sind die EU-skeptischen bis EU-feindlichen Parteien gestärkt und es bleibt abzuwarten, ob die Populisten es schaffen, im EU-Parlament einheitlicher als bisher aufzutreten, was vor allem Russland und den USA gefallen würde, die kein Interesse an einer starken EU haben. Wenn das Ergebnis dieser Europawahl für die EU besser hätte sein können, konnte es für die Bundesregierung kaum schlimmer kommen. Fast 7 Prozentpunkte verliert die Union, die kraftlos daherkommt und es anders als die Grünen immer weniger schafft, mit ihrer Politik das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Das Wahlergebnis ist auch ein Warnschuss für die neue Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, deren junge Karriere bald hinter ihr liegen könnte, wenn es nicht gelingt, bei den in diesem Jahr anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland Wähler von der AfD zurückzuholen. Und die Chancen stehen nicht gut. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen lieferte sich die AfD bei dieser Europawahl mit der CDU ein Rennen Nase an Nase. Besonders übel steht nach der gestrigen Wahl die SPD da. Abgestiegen auf Platz 3 und inhaltlich sowie personell wohl so schwach wie nie. Man muss kein Seher sein, um zu ahnen, welche Debatten jetzt in der SPD wieder hochkochen werden. Führende Sozialdemokraten fordern schon Konsequenzen. Und Sigmar Gabriel meint, alles und alle müssten jetzt auf den Prüfstand. Und man kann nicht einmal ausschließen, dass die SPD in ihrem Leid die Regierungskoalition verlässt. Zu ihrem Wahldebakel in Europa kam gestern auch noch die Niederlage bei der Wahl in Bremen. Erstmals seit 73 Jahren könnten die Sozialdemokraten dort den Bürgermeisterposten verlieren, was in seiner Bedeutung deutlich über den Stadtstaat hinausgeht. Genauso wie es auch ein Fingerzeig für die Bundespolitik sein könnte, für welche Koalition sich in Bremen die Grünen entscheiden.
Matthias Reiche und sein Kommentar zur Europawahl gestern, bei der die Wahlbeteiligung ungewöhnlich hoch war, in Deutschland, aber auch sonst in der Europäischen Union.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.